Es wird wieder Zeit für eine neue Folge des Runner's World Podcasts. Die ist heute in Kooperation entstanden mit unserem Partner Brooks und handelt von einem ganz besonderen Athleten, nämlich Johannes Bessel. Der hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und möchte sich für die Paralympics von Tokio in diesem Jahr qualifizieren. Problem ist natürlich gerade, es ist gar nicht so leicht mit den Wettkämpfen. Wie er überhaupt zum Laufen gekommen ist, wie er aktuell trainiert und mit der auch ja mental herausfordernden Situation umgeht, darüber hat sich mein Kollege Urs Weber mit ihm unterhalten. Hier kommt also das Gespräch. Hört mal rein und habt viel Spaß dabei.
So, im heutigen Runner's World Podcast treffen wir uns und sprechen uns mit Johannes Bessel. Johannes ist vielen von euch Podcast-Hörern noch kein Begriff, wird das aber in wenigen Minuten sein. Johannes, grüß dich erstmal. Schön, dich hier zu sprechen.
Ja, hallo. Ich grüß dich.
Du bist in Köln jetzt, ne?
Genau, ich wohne hier in Köln, in der Innenstadt.
Das müssen wir nicht dazu erklären, Johannes. Wir haben uns letzte Woche zusammen getroffen in Köln. Aber heute den Podcast machen wir tatsächlich von zwei verschiedenen Orten ganz Corona-konform aus. Und insofern sind wir tatsächlich auch gerade nicht in einem Büro oder einem Raum, sondern sitzen auch remote sozusagen in Köln und Hamburg, haben uns eben kurz vorbesprochen. Und ich hatte gerade meine heutige Trainingseinheit und du hast sie noch vor dir, ne, Johannes?
Ja, genau. Heute sieht das Wetter ja leider nicht so gut aus, stehen aber trotzdem die Tempoläufer heute auf dem Zettel. Deswegen... wir können das Ganze gerne in die Länge ziehen, so kann ich.
Von wegen. Wir können es auch unterbrechen, damit du deine Tempoeinheiten machen kannst. Das wollen wir auf jeden Fall nicht verhindern. Aber jetzt müssen wir dich erstmal ganz kurz einführen, beziehungsweise mit zwei Sätzen sage ich mal zu dir. Johannes, wir haben uns letzte Woche kennengelernt, du warst mir schon ein Begriff. Durch zwei deiner Eigenschaften oder deines Jobs, und das wollen wir natürlich gleich auch zum Thema machen. Zum einen bereitest du dich auf Tokio vor, auf die Paralympics dieses Jahr, die, ja, so hoffen wir heute noch, stattfinden sollen in Tokio, ein Jahr verschoben. Und zum anderen kenne ich dich auch durch deine Tätigkeit für Brooks, für den Laufausrüstungsspezialisten Brooks und für den du seit letztem Jahr tätig bist.
Genau, seit letztem Jahr November.
Und da haben wir eigentlich, steigen wir gleich schon richtig ein. Du bist also quasi Vollblut-Profi-Sportler, der sich auf die Paralympics vorbereitet und hast aber auch einen vollen Job. Ist das richtig?
Genau, also ich würde mich jetzt selbst nicht als Profi bezeichnen, weil dann müsste ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. aber ja, genau.
Und wir müssen noch dazu sagen, um dich vorzustellen, du bereitest dich vor und willst dich qualifizieren für den Marathonlauf. Und du bist Marathonläufer, der aber noch gar keinen Marathon gelaufen ist.
Genau. ja, ich komme im Prinzip eigentlich von der 1500-Meter-Distanz und habe mir aber vor 2 Jahren nach der WM gesagt, dass ich eigentlich gerne was Längeres machen möchte und habe mich dann dazu entschieden, auf die Marathon-Distanz zu wechseln.
Ja, das ist eine aufregende Geschichte, aber jetzt, du hast es jetzt gesagt, Johannes, das müssen wir erstmal erklären. Du bist Mittelstreckler eigentlich, bist Bahnläufer, klassischer Bahnläufer, auch Europameisterschaftsteilnehmer, Weltmeisterschaftsteilnehmer, hast eine Bestzeit von 4:11. Wo bist du die gelaufen über die 15 Meter?
Die bin ich tatsächlich bei meinem letzten Wettkampf auf 1500 Metern bei der WM in Dubai 2019 gelaufen. Mhm. Und genau, seitdem bin ich aber auch keinen Wettkampf mehr gelaufen auf der Bahn.
Ich wollte tatsächlich sagen, dann kam ja auch Corona schon und dann war ja auch schon ziemlich bald quasi das Wettkampfjahr vorbei. Jetzt, bevor wir gleich nochmal auf die WM zurückkommen, die Wettkämpfe und wo du da ja eine überragende Leistung gebracht hast, jetzt werden natürlich viele Läufer, die diesen Runner's World Podcast hören, die horchen erstmal auf. Wie wird man denn vom 1500-Meter-Läufer zum Marathonläufer? Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, du bist 30 Jahre alt und das ist also das für einen 1500-Meter-Läufer ein gutes Alter und aber ein Alter, wo man auf jeden Fall noch in den Marathon sehr, sehr gut einsteigen kann. Wie ist bei dir dieser Gedanke entstanden? Wie kam die Idee, dass du auf die Marathondistanz wechselst?
Ja, eigentlich blieb mir gar nicht so viel übrig, denn bei uns im paralympischen Sport werden leider nicht alle Disziplinen angeboten. Da geht's nach Klassen. Auf das Thema werden wir, denke ich, sicher noch bei der heutigen Folge zu sprechen kommen. Mhm. Und ja, wie gesagt, bei nicht allen Klassen werden alle Disziplinen angeboten und in der Klasse T46, unter der ich starte, werden viele Sprintdisziplinen angeboten. Der Langsprint mit 400 Metern, danach kommt 1500 und ja, wie man sich jetzt schon vorstellen kann, kommt danach leider erst der Marathon.
Ja.
Und genau, dadurch, dass ich überhaupt gar kein Sprinter bin, weil mir da einfach die Schnelligkeit fehlt und ich auch einfach mehr den Ausdauersport mag, ich aber keine Lust mehr hatte auf dieses Rundenlaufen, blieb für mich im Endeffekt dann eigentlich nur noch der Marathon übrig. Und damit habe ich mich dann auch angefreundet.
Das hast du jetzt schön formuliert. Also es war jetzt sozusagen nicht die in dir geborene Liebe zum Marathonlauf, sondern du hast dich jetzt aus sportlichen Gründen dafür entschieden. Aber du hast es jetzt schon gesagt, Johannes, vielleicht machen wir jetzt mal den Einschub. Das müssen wir natürlich unseren Hörern mal erklären. Diese Klasse T46, was heißt das? Beschreib uns das doch mal so, wie sagt man, medizinisch-technisch, was sich dahinter verbirgt.
Ja, genau. Also die Klasse T46 bedeutet im Prinzip eine Armamputation auf einer Seite. Leute, die mich kennen oder die eventuell jetzt im Nachgang auch mal googeln, sehen, hey, Moment, der Johannes hat doch einen Arm. Ich habe eine Plexusparese im linken Arm. Das ist im Prinzip ein Nervenschaden, der bei der Geburt entstanden ist und kann dadurch meinen linken Arm halt, naja, nur sehr, sehr eingeschränkt nutzen. Und
was heißt das? Was kannst du, was kannst du nicht oder wo ist die Einschränkung?
Also es gibt eigentlich gar nicht mal so viel, was ich nicht kann. Aber wenn ich Sachen mache, dann ist es immer in der Verbindung mit meinem rechten Arm. Also wenn ich zum Beispiel eine Kiste Wasser trage, die könnte ich nicht mit der linken Hand alleine tragen oder die Schuhe zu machen. Oder alltägliche Sachen.
Weißt du, was das Witzige ist, Johannes? Wir waren ja letzte Woche in Köln. Das müssen wir vielleicht unseren Hörern mal erklären. Wir haben uns da getroffen, weil wir eine Story vorbereitet haben für unsere Juni-Ausgabe von Runner's World. Die kommt also kurz nach unserem Podcast jetzt raus, das Heft. Und das Interessante war, als ich nachher weggefahren bin aus Köln, wir haben ja den ganzen Tag mehr oder weniger verbracht und ich sage das jetzt mal so ganz offen, wir haben uns tatsächlich überhaupt nicht darüber unterhalten. Es war gar kein Thema zwischen uns. Also mit anderen Worten, es ist mir auch gar nicht irgendwie aufgefallen, dass wir über die Behinderung sprechen müssten oder hätten sprechen sollen oder so. Es war irgendwie dann, als ich nachher im Zug saß und dachte ich auch, Mensch, das hast du den Johannes gar nicht gefragt. Und das Einzige, was mir dann einfiel, wir haben darüber gesprochen, als wir uns dein Fahrrad angeguckt haben, weil du hast für dein Rennrad, du machst Alternativtraining mit dem Rennrad, da hast du eine spezielle Prothese, ne?
Genau.
Und was macht die? Also was kannst du damit dann quasi ersetzen oder was wobei hilft dir die Prothese?
Genau, also dadurch, dass mein Arm halt links auch deutlich kürzer ist und ich mit der linken Hand auch nicht selbstständig greifen kann, ist sie im Prinzip eine Armverlängerung und im Prinzip wie eine Prothese, aber auch gleichzeitig eine Orthese. Genau, und damit halte ich mich eigentlich am Fahrrad fest, genau.
Stabilisierst sozusagen den Lenker dann, ne? Genau. Wobei man auch sagen muss, das haben wir uns nämlich auch drüber unterhalten, du bist begeisterter Fahrradfahrer, also nicht nur Rennrad, sondern auch Mountainbike, ne?
Genau, ja. Ich bin früher auch Rennen gefahren in dem Bereich. Habe ja auch schon mehrere Jahre im Paracycling, also im paralympischen Radsport, Erfahrung gesammelt. Und genau, habe da eigentlich so wirklich die Liebe auch zum Radsport entdeckt und habe das auch jahrelang betrieben. Und
erzähl mal, was hast du da für einen Hintergrund oder was hast du da für Wettbewerbe mitgemacht?
Da bin ich bei den deutschen Meisterschaften im Paralympischen gestartet und habe auch so eigentlich allgemeine Mountainbike-Rennen gefahren, also Jedermann-Rennen, wo, wie der Name schon sagt, jedermann dran teilnehmen kann. Und genau.
Und darüber haben wir uns auch unterhalten. Du hast ja auch tatsächlich du kommst aus einer sportlichen Familie, hast viele verschiedene Sportarten ausprobiert, praktiziert und wo ich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen dachte, Mensch, das musst du Johannes mal fragen. Du hast sogar ein Rettungsschwimmerabzeichen. Ist das richtig? Bin ich da richtig informiert?
Genau, ja. Also er ist jetzt natürlich nicht mehr aktuell, aber ich habe sehr früh das Schwimmen gelernt, da meine Eltern sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass ich halt schwimmen kann und allgemein ganz normal in den normalen das normale Leben integriert werde, auch mit anderen Kindern schwimmen zu gehen und ähnliches. Und bin damals halt, ja, ich glaube, in der dritten Klasse hatte ich im Prinzip mein Silber- oder Gold-Abzeichen gemacht. Das hat mir Spaß gemacht damals. Und dadurch, dass ich diese ganzen Abzeichen auch damals bei der LAG gemacht habe, waren dann so die nächsten Schritte die Rettungsschwimmabzeichen. Und das hat auch alles funktioniert und das auch ohne irgendwelche Sonderregelungen oder ähnliches.
Und das konntest du tatsächlich auch mit trotz der fehlenden Armfunktionen gut kompensieren dann?
Ja, genau. Also ich sag mal, wenn ich jetzt im Schwimmbad meine Bahn schwimme und ich würde mir was zwischen die Beine machen, sodass ich im Prinzip keinen Brustbeinschlag mehr machen kann, dann würde es eigentlich schwer werden, dadurch, dass ich ja die meiste Armtätigkeit eigentlich mit dem rechten Arm mache.
Krass, Wahnsinn. Und sag mal, wie spürst du das jetzt beim Laufen? Merkst du da jetzt, sage ich mal, das fehlende Gleichgewicht, die unterschiedliche Gewichtsbelastung oder wie macht sich das bemerkbar?
Ja, die Frage kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, dadurch, dass ich das seit der Geburt halt habe. Kann ich dir nicht sagen, wo der Unterschied ist zu jemandem, der mit beiden Armen oder beide Arme zur Verfügung hat, um Schwung zu holen. Ich kann es mir so vorstellen, dass es sich anfühlt, als wenn du jetzt beim Laufen deinen linken Arm hinter den Rücken nimmst und dann laufen gehst. So könnte ich mir es ungefähr vorstellen.
Wahnsinn, ja. So habe ich es mir auch vorgestellt. Ja. Und du trainierst jetzt nicht nur auf Hobbyläuferniveau. Wie unterscheidet sich dein Training? Beziehungsweise spezifisch, machst du jetzt spezifische Übungen, Kraftübungen, gerade Halteübungen für den Oberkörper, haltemuskulaturmäßig? Hast du ein spezielles Programm?
Ja, also ich habe schon ein angepasstes Stabi-Programm, gerade was die Rückenmuskulatur und allgemein den ganzen Rumpf alles angeht, ist natürlich bei mir sehr wichtig, dass das viel trainiert wird. Und auch richtig trainiert wird, dass man da einfach die Fehlbelastung oder beziehungsweise die Disbalance einfach ein bisschen ausgleicht. Genau, und da mache ich Stabi, beziehungsweise mache das Krafttraining, ist auch angepasst, sodass ich halt nicht nur die ganze Zeit mit dem rechten Arm am Pumpen bin, sondern dass halt auch irgendwie ausgeglichen wird, dass auch die linke Seite nicht zu kurz kommt.
Also ich habe tatsächlich interessanterweise gerade heute Morgen die Fotos von dem Fotografen von Markus Vogel bekommen, der mit in Köln war und die Fotos von dir gemacht hat. Und ich war ja letzte Woche schon total begeistert von deinem Laufstil. Also all die Runner's World-Hörer jetzt vom Podcast, die auch Runner's World lesen und das Heft dann nachher sehen, die werden begeistert sein, weil du bist tatsächlich, würde ich mal so sagen, der ein Paradebeispiel für so einen Mittelstreckler. Du hast also so einen lockeren, leichten und dabei schnellen Laufstil, dass es also wirklich ein Augenschmaus ist, dir beim Laufen zuzuschauen. Und das ist tatsächlich aber, würde ich jetzt mal auch das Thema mit reinholen, was wir eben schon hatten, von der Mittelstrecke zum Marathon. Du bist tatsächlich momentan, würde ich mal sagen, noch wirklich so der typische Mittelstreckler, ne, vom Laufstil. Findest du das selbst auch so?
Nein, also ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt in diesen anderthalb Jahren der Laufstil sich schon ein bisschen verändert hat. Wenn ich jetzt selbst irgendwie Bilder oder Videos sehe von mir beim Laufen, merke ich schon, ja, dass die Knie nicht mehr ganz so weit oben sind beim Laufen. Das kommt einfach dadurch, dass ich viel mehr Kilometer jetzt an Dauerläufen mache und gar nicht mehr so viel auf der Bahn unterwegs bin. Ich weiß, dass ich natürlich auch als Langstreckler auf solche Sachen achten muss. Aber ja, manchmal wird es dann halt doch ein bisschen vernachlässigt, gerade so die Laufkoordination und ähnliches, also Lauf-ABC.
Naja, ich meine, es ist ja so bei den Marathonläufern, viele gibt es da, die machen sowas gar nicht, ne? Also das ist tatsächlich eine Sache, die für die Mittelstreckler auf dem täglichen Training sozusagen mitsteht. Und bei den Marathonläufern wird es immer noch ein bisschen vernachlässigt, beziehungsweise ist es ein Thema, was erst in den letzten Jahren so richtig aufgekommen ist. Aber es war ja ein großes Thema. Also ich weiß, der Umstieg von Läufern wie, ja, berühmtes Beispiel war Haile Gebrselassie damals, der als erfolgreicher Olympionike und olympischer Goldmedaillengewinner auf einer Bahn, mehrfacher Goldmedaillengewinner, dann auf die Marathonstrecke umstieg, anfangs da seine Probleme hatte und hier aus Deutschland ist uns noch gut bekannt, das Beispiel von Dieter Baumann, dem das so halbwegs geglückt oder ist, der Umstieg auf den Marathon. Und dann gab es viele andere Beispiele mehr. Gibt es da so irgendwelche Läufer, mit denen du dich da beschäftigt hast oder die dir auch so vorschwebten, als du jetzt diese Entscheidung getroffen hast? Oder war das jetzt so tatsächlich dein Ding, vom Mittelstrecke auf die Marathondistanz umzusteigen?
Nee, war tatsächlich, habe ich mir eigentlich ehrlich gesagt da gar nicht so Gedanken um irgendwelche anderen Leute gemacht. War für mich einfach die Entscheidung halt da, dass ich halt, gerne was Längeres machen würde. Am liebsten halt auf der Straße, weil ich da halt auch, als ich noch auf 1500 Meter trainiert habe, es mir immer super viel Spaß gemacht hat, bei 5 Kilometer Straßenläufen hier in der Kölner Umgebung mitzulaufen. Und blieb halt leider nur die Marathondistanz.
Wie ist denn jetzt der, womit rechnest du in Bezug auf die Paralympics? Wie ist der jetzige Stand? Also momentan, zittern wir ja alle noch, ne, ob die Olympischen Spiele und die Paralympics so stattfinden werden können. Wie ist deine derzeitige Lage, deine Gedanken derzeit?
Ja, das ist wirklich ein super schwieriges Thema. Wir können alle nicht in die Glaskugel schauen. Ich habe mich selbst noch nicht qualifiziert, dadurch, dass man halt im Marathon natürlich auch nicht jede Woche irgendwo die Möglichkeit hat, sich zu qualifizieren. Und die aktuelle Lage erschwert das Ganze natürlich noch viel mehr. Jetzt wurde gerade der Profi- oder Elite-Lauf in Hamburg abgesagt, was auch ein Zeichen ist oder ein Statement ist, wo man schon wieder überlegen muss, was wird in 4 Monaten passieren? Werden die Olympischen Spiele stattfinden? Werden in 5 Monaten die Paralympischen Spiele stattfinden? Wir wissen es nicht, wir werden es sehen, ja.
Und für dich, da müssen wir jetzt leider drin rumbohren, für dich ist auch noch das leidige Thema oder schwierige Thema, du müsstest dich auch noch qualifizieren. Und wenn ich das richtig sehe, momentan weiß man es gar nicht oder kannst du es auch gar nicht sagen, ob es da noch tatsächlich die Wettkampfmöglichkeit für dich gibt. Ich meine, es ist eh schon schwierig, immer alles auf eine Karte bei einem Qualifikationswettkampf zu setzen. Aber wenn ich das richtig sehe, so ganz sicher gibt es momentan die Möglichkeit noch nicht, oder?
Nee, genau. Also im Moment haben wir auch überhaupt noch gar keinen Wettkampf vor Augen, auf den wir im Moment trainieren können. Wir hoffen, dass sich da irgendwas ergibt, dass die Zahlen jetzt anhand der Impfung deutlich sinken, sodass auch eventuell kleinere Events, beziehungsweise auch große Events dann ein bisschen abgespeckter stattfinden können und ich halt die Möglichkeit habe, mich zu qualifizieren für die Paralympischen Spiele.
Es erfordert eine unheimliche mentale Stärke, jetzt da durchzuhalten und sich weiter vorzubereiten. Aber du bist voll in der Vorbereitung drin. Beschreib mal, du warst jetzt bis gerade vor 10, 14 Tagen aus dem Trainingslager zurückgekommen. Erzähl mal kurz, wo du warst und was du vielleicht so für Programme gemacht hast.
Genau, also wir waren in der Türkei, in Belek. Ist ein klassisches Trainingslagerziel, gerade für Werfer, Sprinter und auch die etwas längeren Sprinter für die Mitteldistanz und Langstrecke. Es ist jetzt nicht so das klassische Trainingslagerziel, aber dadurch, dass wir halt geschlossen vom Deutschen Behindertensportverband dorthin gefahren sind, blieb mir halt auch gar nicht so viel anderes übrig und habe dann dort die Situation genutzt, die hervorragenden Bedingungen dort genossen, dass im Prinzip man aus dem Hotel kommt und direkt auf der Leichtathletikbahn steht. Und habe dort ein bisschen an meinem Tempo gearbeitet. Waren gelegentlich auch mal außerhalb der Anlage trainieren, was allerdings auch nicht ganz ungefährlich war. Einmal wurden wir vom Hund verfolgt, der das anscheinend nicht so ganz witzig fand, dass wir vor seiner Nase liefen. Deswegen, das war eigentlich eine einmalige Sache, dass wir draußen waren. Ja. Und man musste natürlich auch sehr vorsichtig sein, was die ganzen Bestimmungen angehen. Und wir hatten da im Prinzip ja schon so unsere Blase, in der wir uns befunden haben. Deswegen haben wir hauptsächlich eigentlich probiert, uns auf der Anlage aufzuhalten und dort den meisten Umfang abzuarbeiten.
Bist du denn, hast du alleine trainiert oder hattest du Trainingspartner?
Ich hatte 2 Trainingspartner, auch ein paralympischer Athlet, der allerdings aus einer anderen Klasse ist. Der hat eine Hemiparese, also im Prinzip eine halbseitige Lähmung. Doch noch eine ganz andere Behinderung, aber trotzdem passte das von den Zeiten ganz gut und so konnten wir echt super zusammen trainieren und er hatte auch noch seinen Trainingspartner dabei.
Und erzähl mal, wer trainiert dich derzeit? Wie macht ihr die Trainingsplanabstimmung?
Derzeit, also ich bin ja in Leverkusen beim TSV Bayern 04 im Verein und habe dort meine Trainerin, die Sarah Gretke, bei der trainiere ich jetzt halt auch schon seit Anfang an, seitdem ich im Verein bin. Und haben im Hintergrund aber auch noch andere Trainer, die sich halt wirklich die von der Langstrecke oder halt auch von 1500 Metern kommen und da wirklich Profis drin sind und die uns da unterstützen.
Und wie ist der Fahrplan derzeit? Du bist jetzt zurück in Köln, hast hier wahrscheinlich sogar jetzt mal den heutigen Aprilwettertag ausgenommen. Wir machen die Aufnahme hier für den Podcast Anfang April und haben so dieses typische Wetter mit mal Schnee, mal Regen, mal aber auch Sonnenschein. Wie sieht jetzt so deine Trainingswoche derzeit aus? Was machst du für Umfänge?
Ja, derzeit bin ich so auf 100, 120 Kilometern. Das bedeutet eigentlich ja 9 Einheiten. Davon sind dann 2 Tempoeinheiten dabei und ansonsten werden halt, wie man so schön sagt, die Kilometer geschrubbt.
Ich hatte dich eben nach Trainingspartnern im Trainingslager gefragt. Du hast hier in Köln, wenn du zu Hause bist, meistens heißt eine Begleitung dabei. Stimmt das?
Genau, also hier werde ich die meiste Zeit von meiner Freundin auf dem Fahrrad begleitet, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ja die Umfänge sind halt schon hoch und wenn man das mal auf Stunden rechnet, sind das halt schon, oder wären es schon sehr viele Stunden, die man allein unterwegs wäre und so kann man sich einfach beim Laufen ein bisschen unterhalten. Aber auch so, meine längeren Dauerläufe mache ich auch gerne mal hier in der Gruppe, beziehungsweise im Moment halt leider nicht in der Gruppe, sondern halt immer nur zu zweit. Dass man sich trifft und so seine langen Dauerläufe, die 20 Kilometer plus, dann halt zu zweit oder zu dritt läuft.
Und das heißt, du machst die dann auch, wo läufst du, im Stadtwald in Köln oder wo absolviert ihr das?
Genau, also man kommt eigentlich auch ziemlich schnell hier in Köln aus der Stadt raus. Man hat in Köln auch schöne Parks, über die man dann auch noch draußen kommt. Und dort kann man halt super schön in der Natur laufen. Und gerade jetzt, wenn die Bäume anfangen zu blühen, ist es halt wirklich ein Traum, dem Ganzen zuzuschauen.
Aber ich kann dich ja auch nur beglückwünschen. Ich habe kurz gesprochen mit deiner Freundin, mit der Friederike, dass die mit dem Rad mitkommt und ihr so die Zeit findet. Das ist natürlich genial. Und sie sagte, für sie war das völlig selbstverständlich. Sie sagte, die Motivation ist für sie ja auch rauszukommen. Sie studiert gerade Medizin, ne? Die ist noch im 6. Semester, stimmt das?
Genau, genau.
Wahnsinn, eine tolle Motivation, oder, für dich?
Ja, super. Also wie gesagt, bin ich ganz ehrlich, glaube ich, würde ich ohne diese Unterstützung auch nicht schaffen.
Und die Messlatte liegt schon auch hoch, ne? Also du müsstest jetzt, wenn du einen Quali-Wettkampf-Marathon laufen kannst, was müsstest du für eine Qualifikationszeit laufen?
Die Zeit liegt bei 2 Stunden 38 und ich glaube 48 Sekunden, also eine hohe 2:38, also schon ein strammes Tempo.
Ja, und wie deine Trainerin Sarah Gretke, wie bereitet die dich vor? Habt ihr schon Testwettkämpfe gemacht oder einen Trainingsplan, der darauf hinführt? Oder macht ihr dann die Konkretisierung erst quasi, wenn der Wettkampf feststeht?
Genau, also wir trainieren natürlich im Moment jetzt schon auf die Quali-Zeit. Die Trainingspläne sind schon so abgestimmt, dass die Tempoläufe halt auf dem Wettkampftempo beziehungsweise schneller sind. Und ja, im Moment machen wir halt wirklich Umfänge und nebenbei halt auch noch das Tempo, da wir halt einfach nicht wissen, wann der Wettkampf, wenn er kommt, wann er kommt. Also wir können halt im Moment noch nicht wirklich diesen aufbauenden 8-Wochen-Plan bis zum Tag X können wir halt im Moment leider noch nicht machen.
Du, Johannes, wir haben letzte Woche so ein bisschen rumgeflaxt. Wenn es mit dem Marathon nicht wird, dann machst du es halt nochmal auf der Mittelstrecke, 1500 Meter. Wahrscheinlich hättest du ja konditionell zurzeit eine Grundlage, ja, weiß nicht, wie noch nie oder wie zu deiner Bestzeit 2019, oder?
Also ich denke, das Grundlagentraining war jetzt in den letzten anderthalb Jahren deutlich mehr. Würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wenn ich jetzt mal einen 1500 Meter Lauf machen würde, wo ich dort aktuell stehen würde. Ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich das nicht sogar vielleicht noch jetzt vorm Qualifikationsende vielleicht nicht sogar nochmal mache.
Wobei auch da liegt die Messlatte hoch. Was musst du da für eine Zeit laufen, um dich zu qualifizieren?
Lag, glaube ich, bei einer 4:03 oder 4:02.
Ja.
Also schon knapp 9 Sekunden schneller als meine Bestzeit, was auch nicht mal eben so gelaufen wird.
Ja, sicher, aber wo ich mal sagen würde, dass alle Podcast-Hörer inklusive mich nur mit den Ohren schlackern können bei diesen Zeiten und wenn man da hört, dass macht ein Mittelstreckler, steigt dann mal ebenso sozusagen auf den Marathon um. Das ist schon, zollt allerhöchsten Respekt. Johannes, was ist denn für dich so deine, die Einheit, die Trainingseinheit in der Woche, auf die dich am meisten freust?
Ja, ist bei mir wirklich der Sunday Long Run Day, wo wirklich dann halt die 20 Kilometer plus draufstehen. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, was mir da so dran gefällt, aber es macht einfach Spaß, halt auch am Ende zu sehen, dass man einfach mal auf seinen eigenen Füßen diese Distanz zurückgelegt hat. Und ja, man kommt wirklich viel rum hier in Köln. Ich habe schon, ja, ich glaube, alle Ecken langsam gesehen bei meinen langen Dauerläufen.
Ja, und, das glaube ich.
Ja, also das, der Long Run ist wirklich schon so die Einheit, die mir wirklich sehr viel Spaß macht. Aber auch die Tempoeinheiten können Spaß machen.
Aber das ist natürlich eine fantastische Voraussetzung für einen angehenden Marathonläufer, sag ich mal, weil für viele, die noch keinen Marathon gelaufen sind, die haben ja gerade davor Angst, ne, vor den langen Einheiten, die so dann wirklich sich lange hinziehen. Und wenn du jetzt sagst, so Mensch, da freue ich mich drauf, das ist natürlich die beste Voraussetzung, sich dann auf die Marathondistanz vorzubereiten. Und sag mal, was ist so, nochmal zurückkommen, wir haben das ja am Anfang eingangs so ein bisschen besprochen, du hast viele verschiedene Sportarten schon ausprobiert, von Schwimmen über Mountainbiken bis hin zu Hallensportarten, bis hin zu Badminton. Was macht für dich das Besondere beim Laufen aus? Was ist der Thrill dabei?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe einfach irgendwann diese Lust daran gefunden, laufen zu gehen und einfach den Kopf auszuschalten. Einfach, ja, man braucht einfach so wenig Material. Man kann einfach aus der Haustür rausgehen und Schuhe schnüren und loslaufen. Und das war's. Eigentlich braucht man nichts, wenn man Fahrrad fahren geht, zum Beispiel Mountainbiken geht. Da hast du halt immer, musst du noch dein Flickzeug dabei haben, deine Pumpe, für den Fall der Fälle. Und beim Laufen ist es wirklich so einfach, dass du einfach deine Schuhe zuschnürst und laufen kannst. Und das wirklich überall auf der Welt. Ich war beruflich schon in Taiwan unterwegs, bin in Taiwan gelaufen. Ich bin in Amerika im Urlaub gelaufen. Ich bin auf Costa Rica gelaufen. Ja, das ist einfach das Faszinierende, finde ich, am Laufen, dass man es einfach wirklich überall machen kann.
Überall machen und nicht nur das, sondern man erschließt sich dadurch ja auch die fremden Welten. Ne? Also wenn du auf Costa Rica oder in Amerika bist und dort läufst, dann lernst du ja die Umgegend nochmal anders kennen als Läufer.
Genau.
Das ist natürlich eine faszinierende Sache. War das dann so ein Prozess oder kamen auch Lauferfolge dazu? Beziehungsweise welche Rolle spielte das so? Denn du warst ja schon auch als Ausdauersportler schon immer sehr leistungsfähig. Gab es da Schlüsselmomente oder war das einfach ein Prozess, in den du da beim Laufen reingekommen bist?
Nee, das war eigentlich ein Zufall. Ich war beruflich in Leverkusen unterwegs, habe dort damals Outdoor-Fitnessgeräte vertrieben und war beim Fitnessstudio vom TSV Bayern 04 Leverkusen und hatte dort ein Verkaufsgespräch. Und dann kamen wir halt auch auf dieses Thema meiner Behinderung zu sprechen und dann kamen wir halt auch auf den Sport zu sprechen und sagte mir die Dame, hey, wir haben doch hier auch eine super paralympische Abteilung. Und du hast erzählt, du läufst ganz gern mal. Warum gehst du nicht einfach mal rüber und quatscht mit denen? Und ja, genau, so habe ich das damals auch gemacht und bin dann ins Nebengebäude zu unserem Geschäftsführer, zum Jörg Frischmann, gegangen. Und zufällig war am anstehenden Wochenende ein Talenttag, also so ein Sichtungstraining, wo er mich dann zu eingeladen hat. Und so fing das Ganze dann an. Im Prinzip alles mal ausprobiert, das Sprinten, die längeren Sprints, also 400 Meter und 800 Meter und sind dann im Endeffekt bei den 1500 Metern hängen geblieben.
Das war aber wahrscheinlich auch kein Wunderding. Ne? Also das hätte ich jetzt mal so von deiner Veranlagung und wenn ich dich laufen sehe, hätte ich das ziemlich schnell vermutet, dass das so deine Königsdisziplin ist. Oder war das damals noch anders?
Nee, also das andere haben wir einfach mal gemacht, um einfach mal zu schauen, wo man steht. Im Vorfeld hatte ich ja schon mal hier und da Straßenlauf gemacht oder bin ich dann teilgenommen. Ja, da hat man schon in den Zeiten auch gesehen, dass da ein bisschen mehr Potenzial ist als bei Sprint oder Wurf oder Sprung.
So wenig überraschend wie diese Tatsache ist, dass du da eben deine Disziplin gefunden hast, umso überraschender war dann tatsächlich auch dein Auftritt, möchte ich es mal nennen, tatsächlich bei der WM, wie du es schon beschrieben hast, in Dubai. Im November 2019 war das. Und da bist du, ich glaube, zur Überraschung aller gleich eine Bestzeit bei deinem ersten WM-Start gelaufen. über 1500 Meter mit 4 Minuten 11. Hast du dich da selbst auch überrascht?
Ja, weil ich tatsächlich auch sehr mit der Hitze damals dort zu kämpfen hatte. Ich überhaupt nicht wusste, wie wird es sich anfühlen bei diesen 35, 40 Grad. Es war zwar spät abends, es war 9:30. Ja. Das heißt, die Sonne war schon seit längerem weg. Aber trotzdem war noch eine unglaubliche Hitze dort. Und ich war super aufgeregt natürlich und hatte aber wirklich ein gutes Feld, an das ich mich ranhängen konnte. Und ja, konnte da echt ganz gut gezogen werden. Und war auch, wie du eben schon sagtest, selbst sehr überrascht, dass ich da dann an der Zeit gelaufen bin.
Ja, man hat ja als Wettkampfläufer meistens so eine Planung, also eine Idealplanung, dass es auf eine Bestzeit rausläuft und eine Topleistung, wo man alles gibt, dann Plan B, wo es dann vielleicht nicht so gut läuft und aber vielleicht um die Platzierung geht. Aber dass man sich so überrascht und sich so übertrifft, das ist eher bei einer realistischen Planung doch immer ausgeschlossen. Hast du dich da so selbst auch überrascht oder hast du irgendwie im Hinterstübchen doch gedacht, ja, eine 4:11 ist drin oder so?
Ja, so ein bisschen schon, weil ich bin schon gern jemand, der ins Ziel kommt und sagt, ah, Mist, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Und das war auch oft bei den Qualifikationswettkämpfen so, dass ich immer knapp an der Qualifikationszeit vorbeigeschrammt bin und dann gesagt habe, es wäre eigentlich noch mehr gegangen. Und das war jetzt allerdings in Dubai so, dass ich da wirklich all in gegangen bin und wirklich auch am Ende war.
Aber immerhin, ich meine, es war dein erster WM-Auftritt, dein erster WM-Start, dann gleich Bestzeit. Normalerweise, oder hat der Trainer da nicht auch gesagt, dein Trainerteam gesagt, super Leistung, aber das ist ausbaufähig?
Ja, also ich war auch am Anfang erst noch ein bisschen geknickt, weil es halt, in Anführungszeichen nur der 12. Platz war. Das Trainerteam kam aber auch sofort halt zu mir und sagte halt, hey, pass auf, das war jetzt gerade erst deine erste WM, du läufst erst seit 3 Jahren. Ein, 2 Tage später habe ich das Ganze dann auch wirklich so realisiert und das dann auch wirklich, mich auch wirklich über meine Bestzeit dort gefreut und auch über den Platz 12.
Und du hast eben schon gesagt, eventuell probierst du es ja nochmal. Ist so, schlummert dieser Plan, Verbesserung über die Mittelstrecke, 1500 Meter, schlummert der Plan noch im Hinterkopf bei dir?
Das ist ein bisschen so ein kleiner Notfallplan, wenn das jetzt tatsächlich eventuell aufgrund von Corona halt nicht klappen sollte. Will ich es nicht ausschließen, dass wir vielleicht tatsächlich nochmal einen 1500 Meter Lauf machen, um zu gucken, ob wir da vielleicht über die Zeit mich für die Paralympics qualifizieren können.
Jetzt muss man sich, wir haben es eben im anderen Zusammenhang gesagt, man muss ja auch immer einen Plan B bereithalten. Und bei aller Schwierigkeit jetzt mit den Quali-Normen und überhaupt den Quali-Wettkämpfen und dann bei der Unsicherheit, dass die Spiele dies Jahr überhaupt stattfinden, gibt es für dich schon einen Plan B? Gibt es schon einen Plan, wenn der große Traum zerplatzt, wenn du jetzt alles auf eine Karte setzt und sagst, okay, es wird doch keine Paralympics geben, die Pandemie ist schuld, es wird dann doch alles abgesagt. Gibt es da schon einen Plan oder sagst du, das ist etwas, womit ich mich jetzt noch nicht beschäftige?
Im Hinterkopf hat man es natürlich. Ich will auch nicht ausschließen, dass ich 2024 nicht auch schon so ein bisschen im Hinterkopf habe, die Paralympics dann in Paris. Aber jetzt werde ich mich erstmal voll und ganz auf die Qualifikation für 2021 in Tokio konzentrieren und hoffe natürlich, dass die Möglichkeit sich ergibt, irgendwo starten zu können und die Beine dann auch wirklich so gut mitlaufen und mich dann mit der 2:38 über die Ziellinie tragen.
Ja, auf jeden Fall 2:38, erstmal ein hohes Ziel, auch das zu laufen. Wie liefen jetzt so die letzten Testwettkämpfe? Hast du es in den Beinen?
Schwierig zu sagen, dadurch, dass wir jetzt den letzten Testwettkampf letztes Jahr im Oktober gemacht hatten, war ein Halbmarathon, den hatte ich an den 1:19 gelaufen im Wald, war dann mit der GPS-Uhr, dann hat es natürlich auch immer leichte Abweichungen gegeben, aber eigentlich fühlte ich mich jetzt so in den letzten Wochen ganz gut, vor allem nach dem Trainingslager. Die Wochen davor hatte ich leider 3 Wochen Probleme mit dem Rücken, konnte kaum trainieren, hättest du mich da gefragt, hätte ich gesagt nein. Jetzt im Moment fühlt sich echt eigentlich ganz gut an.
Johannes, du machst noch einen ganz anderen Spagat, nicht nur im sportlicher Hinsicht jetzt, sondern du hast es eingangs schon gesagt, oder wir haben es angedeutet, du bist ja auch voll beruflich unterwegs, kann man tatsächlich im Wortsinne sagen. Beschreib mal, was dein Job ist. Du bist für Brooks tätig.
Genau, ich bin Sales Rep bei der Firma Brooks, also im Prinzip Außendienstmitarbeiter, verkaufe im Prinzip unsere Laufprodukte, also im Prinzip unsere Textilien und Laufschuhe an die Fachhändler in meinem Gebiet und genau, besuche die regelmäßig und ja, damit fülle ich im Prinzip meine 40-Stunden-Woche.
Das ist jetzt ziemlich nüchtern beschrieben, wenn man das mal so aus der Branche oder als Brancheninsider auch so ein bisschen beschreibt, kann man sagen, das ist auch schon ein ziemlicher Volltreffer, wenn man als laufbegeisterter, selbst ambitionierter Sportler erstens bei so einer Company landet, aber dann auch eben in diesem Bereich, dass man sich mit dem Produkt selbst beschäftigen darf. Das war jetzt aber bei dir auch kein Zufall, der dazu gekommen ist, sondern du hast da schon eine langjährige berufliche Vorbildung, will ich es mal nennen, oder eine langjährige berufliche Karriere hinter dir, die sich bis zu dem Schritt jetzt geführt hat. Zeichne uns doch mal so die wichtigsten Schritte deiner beruflichen Laufbahn nach, denn du hast ja viel kaufmännische Erfahrung schon gesammelt.
Genau, ich habe im Prinzip als Kaufmann im Einzelhandel angefangen, habe meine Ausbildung gemacht und bin nach meiner Ausbildung 4 Jahre lang in die Niederlanden gegangen, habe dort wirklich viel Berufserfahrung gesammelt in verschiedensten Bereichen und bin dann Ende 2016 wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe dort halt in der Outdoor-Fitness- und Spielplatzgeräte-Branche angefangen zu arbeiten im Außendienst, also meine ersten Berührungspunkte mit dem Außendienst und bin darüber dann irgendwie an die Fahrradbranche gekommen, was damals halt auch noch meine Hauptsportart war. Habe im Prinzip damals auch schon mein Hobby dann zum Beruf gemacht und habe dort 2 Jahre gearbeitet und habe danach aber dann, brauchte ich eine neue Herausforderung und bin dann halt in die Laufbranche gekommen, zuerst noch bei einer anderen Firma. Über Bekannte beim Laufen habe ich dann gehört, dass Brooks in meinem Gebiet oder in meiner Umgebung ein Sales Rep sucht und ja, da haben bei mir natürlich alle Klingeln geläutet und habe mich dann dazu entschlossen, mich zu bewerben und habe dann glücklicherweise auch die Stelle bekommen und konnte wieder mein Hobby zum Beruf machen und kann jetzt die Produkte, die ich selbst laufe und teste, halt auch an den Fachhandel verkaufen.
Ich glaube, sowas nennt man heute wirklich authentisch dann, ne? Also wenn man wirklich die Produkte, die man selbst auch nicht nur testet, sondern benutzt tagtäglich, wenn man die dann auch tatsächlich vertreten kann im doppelten Wortsinne. Wie sieht denn so eine typische Arbeitswoche aus oder ein typischer Joballtag aus? Weil, nochmal unterstrichen, du arbeitest ja voll, ne? Du hast nicht irgendwie eine Drittel-, Viertel- oder halbe Stelle, sondern du bist voll berufstätig.
Genau, also gerade im Außendienst ist es halt kein Job von 9 bis 17 Uhr, sondern fährst halt manchmal auch um 7 Uhr schon los zu deinen Kunden und bist dann halt auch manchmal bis 19 Uhr noch bei den Kunden, kannst aber dafür zwischendurch dann auch mal mit dem Kunden in der Mittagspause von denen halt laufen gehen oder halt abends noch eine Feierabendrunde mit den Kunden zusammen machen. Also das,
Das wäre jetzt nämlich schon meine nächste Frage. Wie machst denn du das dann, wenn du so viel unterwegs bist? Wie integrierst du dann das ja doch nicht geringe Trainingspensum in den Alltag rein? Kriegst du das irgendwie hin?
Ja, also es ist jetzt natürlich durch die Jahre, habe ich mir das auch so ein bisschen aufgebaut und mich da selbst organisiert. Dadurch, dass halt viele Läden auch erst um 9 oder um 10 Uhr morgens aufmachen, bleibt mir halt vorher auch noch, wenn ich nicht anreisen muss, die Zeit, um halt einen Dauerlauf zu machen von 1 Stunde ungefähr. Und wie ich vorhin halt schon sagte, laufen kann man überall. Das heißt, in meinem Kofferraum sind nicht nur meine Musterschuhe, sondern halt auch immer meine Laufschuhe und meine Klamotten, damit ich dann halt abends nach meinem Geschäftstermin mir die Schuhe schnüren kann und mein Trainingsprogramm noch absolvieren kann.
Jetzt gehört Brooks als Laufspezialist zu den Herstellern, die in den letzten 12, 13, 14 Monaten eine enorme Erfolgskurve hingelegt haben. Ich kann mir vorstellen, ihr habt doch jetzt alle Hände voll zu tun, oder?
Ja, also klar, im Moment das Laufen, sehr viele Menschen haben im Moment das Laufen für sich entdeckt und das merken wir bei Brooks und auch andere Laufschuhhersteller merken das natürlich, dass die Schuhe gefragt sind und gute Produkte werden dann natürlich auch gern gekauft.
Jetzt ist es so, in der Corona-Zeit gibt es natürlich viele Klagen, gerade so Gastronomie, Gastgewerbe, Hotellerie, da steht alles still. Viele sind, man spricht von 60-70%, sind von der Insolvenz bedroht. Du hast einen sehr engen Draht zum Running-Fachhandel. Wie ist da die Situation?
Ja, ist natürlich, das kann man auch nicht so verallgemeinern. Es gibt Läden, denen es gut geht. Es gibt aber auch sicherlich Läden, denen es vielleicht nicht so gut geht, weil sie in einem Gebiet sind, die nicht öffnen dürfen. Das ist ja wirklich ein sehr schwieriges Thema und da möchte ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil das halt auch eine sehr politische Sache ist, wo wir als Schuhhersteller oder als Laufartikelhersteller auch gar nichts dran machen können und auch die Läden selbst nicht, sondern das kommt halt auch ganz viel natürlich von der Politik, was die Läden dürfen und was nicht.
Mhm. Johannes, du hast eben selbst gesagt, viele Leute haben jetzt in der Corona-Zeit das Laufen für sich entdeckt. Merken wir hier bei Runner's World natürlich auch. Es werden sehr, sehr viele, gerade so Einsteigerthemen online abgefragt. Merkt ihr das von Brooks Perspektive auch? Ich frage das jetzt ganz bewusst, weil in den letzten 2 Jahren, so ungefähr 2-3 Jahren, beschäftigen wir uns ja auf dem Laufschuhgebiet gerade sehr viel mit dem Thema Carbon, Wettkampfschuhe, wie schnell können einen die Schuhe machen? Das heißt, was bringen die an Verbesserungen? Laufen die überhaupt, diese Schuhe? Und umgekehrt gefragt, gibt es eine verstärkte Nachfrage nach den, ich sag mal, Brooks Ghosts und Adrenalins oder Glycerin, also mit den zu den Trainingsmodellen für die Einsteiger?
Ja, also das ist im Moment natürlich, sind als Beispiel jetzt der Ghost oder der Adrenalin, ist natürlich ein Schuh, der super gut ankommt für Laufanfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Das ist ein Schuh, der einfach funktioniert. Man hat sein Wohlfühlgefühl in dem Schuh. Und der Carbon-Schuh ist natürlich ein sehr spezieller Schuh, den natürlich viele ambitionierte Sportler laufen, aber auch Leute, die einfach das mal ausprobieren möchten. Also es ist klar, wir merken, dass die gängigen Modelle und auch gerade natürlich die bekannten Modelle im Moment wirklich einen großen Boom haben, ja.
Aber da müssen wir jetzt dich als Spezialist mal festnageln. Was bringt dir denn, oder läufst du überhaupt in Carbon, das Carbon-Modell?
Ja, also ich habe auch unseren Brooks Hyperion Elite 2 unter den Füßen, wenn ich meine schnellen Einheiten mache.
Ah, sehr gut.
Und also es ist wirklich schon ein großer Unterschied, meiner Meinung nach, weil man wirklich einen sehr starken Vortrieb hat. Also man wird wirklich, der Schuh zwingt einen eigentlich schnell zu laufen.
Oh ja, und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie viele Sekunden bringt's denn nun? Jetzt machen wir unseren Anfängern hier Mut oder all denen, die vielleicht mal in deine Bereiche vorstoßen möchten. Also sprich, einen Marathon deutlich unter 3 Stunden zu laufen. Man muss ja nicht gleich 2:38 laufen, aber wir hatten hier neulich Sebastian Kienle ja auch im Podcast und der hat dann auch gleich von mehreren Sekunden pro Kilometer gesprochen. Ist da was dran? Spürst du das auch so, dass der Schuh dich so nach vorne katapultieren kann? Also jetzt in Form von einem Hyperion Elite mit einer Carbonfaserplatte in der Sohle?
Ja, also ich habe einen Wettkampf habe ich im Schuh noch nicht gelaufen. Ich erinnere mich aber noch sehr gut daran, als ich ihn das erste Mal anhatte, dass ich eine 3:40 Pace laufen wollte über 5 Kilometer und habe dann nach 2 Kilometern mal auf die GPS-Uhr geguckt und hatte gesehen, es sind 3:25 und es fühlte sich einfach überhaupt nicht danach an. Das ist, ich denke schon, dass da wirklich einige Sekunden rauszuholen sind durch die Schuhe mit den Carbonplatten.
Und an welchem, das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, aber das ist gerade für uns Schuh-Nerds, das interessiert uns immer, an welchem Punkt stehen wir da? Also das ist ja eine Entwicklung, wenn ich das mal so sagen darf, vor 5 Jahren hätte das keiner gedacht, dass die Schuhe mal so ins Zentrum rücken des Interesses auch, also gerade bei Wettkampfsportlern. Glaubst du, dass das für den Hobby- und ambitionierten Hobbysportler ein Argument ist? Bringt für den das auch was, dass wenn er sich so einen Carbon-Schuh jetzt unter die Schuhe schnallt, sage ich jetzt mal so?
Klar, jeder kann es natürlich ausprobieren. Warum nicht? Ist natürlich auch, es ist jetzt kein 100-Euro-Schuh. Die meisten Schuhe liegen da zwischen 200 und weit über 200 Euro.
Ja, allerdings.
Ist natürlich nicht so jetzt wie ein anderer Alltagsschuh, der irgendwo zwischen 100 und 180 Euro liegt. Sollte man sich vielleicht schon genau überlegen. Und die Muskulatur und alles muss natürlich auch mitspielen. Es gibt aber auch viele Schuhe, die auch super leicht sind und auch schon eine Vorwölbung vom Schuh haben, aber halt diese Carbonplatte nicht mit drin haben. Und die können auch viele Freizeitläufer, die einfach mal einen schnellen Schuh laufen möchten, ausprobieren. Aber klar, jeder kann einen Carbon-Schuh laufen. Warum nicht?
Ein anderes Thema, was für die Masse der Läufer wahrscheinlich viel interessanter ist, sind eigentlich die Komfortschuhe, ne, die so in den letzten Jahren aufgekommen sind und ein, oder da gibt es ja mehrere Paradebeispiele von auch von Brookstar in der Klasse, aber gerade so ein Glycerin zum Beispiel, was die Schuhe heute an Komfort bringen aufgrund der Mittelsohleneigenschaften, das war auch vor 5 Jahren, sage ich mal, noch nicht denkbar. Hast du auch so einen Schuh, den du dir rausnimmst aus dem Regal, wenn du die ruhigen, gemütlichen Einheiten oder die langen Läufe machst? Was ist da deine Schuhwahl?
Ja, also meine Schuhwahl ist bei den langen Dauerläufen oder auch bei den entspannten Dauerläufen, wenn ich wirklich einfach nur regenerativ einen langen Dauerlauf mache, greife ich zum Adrenalin GTS. Ist einfach ein komfortabler Schuh.
Ach komm, ehrlich? Wahnsinn.
Der aber auch trotzdem gestützt ist und trotzdem einfach nicht zu schwer ist und klobig ist. Wenn ich dann ein bisschen schnellere oder allgemein meine normalen Dauerläufe mache, dann ziehe ich halt den Lounge GTS an, ist ein relativ leichter Schuh, dynamisch und ja, für mich mein absoluter Lieblingsschuh für meine Dauerläufe. Und wenn es dann halt auf die Tempoeinheiten geht, egal ob auf der Bahn oder hier in Köln auf den Vorwiesen vorm Stadion, trage ich auch super gern den Hyperion Tempo. Ein super leichter Schuh und fühlt sich super gut an, super komfortabel. Also ja, auch von mir ein absoluter Tipp. Und das ganz unabhängig davon, dass ich bei Brooks arbeite.
Ja, aber erstaunlich, dass du sagst, du läufst gerade in Adrenaline und den Launch GTS. Sind ja auch eigentlich Schuhmodelle, die man für Läufer empfehlen kann, die deutlich mehr wiegen als du. Was hast du für ein Wettkampfgewicht oder was wiegst du derzeit?
Ja, sind stolze 60 Kilo ungefähr im Moment.
Ja, und damit kann man Adrenalin laufen. Das ist für mich auch ja, toll zu wissen. Neue Perspektive.
Ja, klar, warum nicht?
Sag mal, wie sieht jetzt die ideale Wochenplanung oder wie sehen die idealen Wochen demnächst an? Was ist dein läuferischer Traum? Ich kann es mir ausmalen, wir werden jetzt einen Quali-Wettkampf in 4 Wochen haben und dann geht's ab nach Japan. Oder wie wird es aussehen? Was ist so dein ideales Szenario?
Ja, hast du eigentlich schon ganz gut beschrieben. vielleicht nicht 4 Wochen, vielleicht lieber 6 bis 8 Wochen, dass ich weiß, Anfang Juni wird ein Wettkampf stattfinden oder Ende Mai und wir einfach darauf hinarbeiten können, dass der Trainingsplan darauf abgestimmt wird. Und ich ja auch einfach die Gewissheit habe, ich kann jetzt endlich einen Marathon laufen und entweder bringe ich es dann und weiß, okay, ich fahre dann nach Tokio oder ich weiß dann halt auch, eine zweite Chance wird es nicht geben und kann dann halt mit dem Thema auch erstmal abschließen. Das wäre für mich eigentlich im Moment so die, ja, die ideale Lösung.
Und jetzt mal ganz konkret gefragt, du gehst gleich noch raus zum Training. Es ist jetzt früher Nachmittag. Was steht heute beim Johannes auf dem Trainingsplan? Was kommt noch für Läufe ran heute?
Heute stehen 2x10x200 Meter an auf der Bahn. Die werde ich dann in so 32 bis 35 Sekunden ungefähr dann mit einer Minute Trabpause dann auf die Bahn legen.
Erinnert fast schon so ein bisschen auch an Mittelstrecklerzeiten, ne?
Wie gesagt, das Thema ist halt auch noch nicht ganz abgehakt, deswegen machen wir im Moment auch noch ein klein bisschen Tempo-Programm immer wieder mit dabei.
Und heute Training alleine oder hast du einen Trainingspartner dabei, Begleitung?
Ja, ich hoffe, dass trotz des schlechten Wetters mein Trainingspartner gleich nicht einknicken wird und wir gleich zusammen trainieren können, ja.
Und wie sieht dann der weitere Abend aus? Was gibt's zur Belohnung am Abend im Haushalt Bissel?
Ja, heute Abend wird dann erstmal lecker gegessen. Es stehen Nudeln mit einem leckeren roten Pesto auf dem Speiseplan. Und danach,
selbstgemacht?
Ja, selbstverständlich.
Auch eine kleine Leidenschaft von dir geworden? Oder erst seit man gemeinsam einen Haushalt hat? Oder warst du schon immer so ein bisschen Hobbykoch, sage ich mal.
Nee, gar nicht mal unbedingt. Ist einfach, seitdem ich auch den Leistungssport mache und wir auch immer mal wieder mit dem Thema Ernährung und Sport immer wieder in Berührung kommen, achtet man schon genauer drauf, was man isst und auch wie es zubereitet wird. Und ja, da hat sich dann auch einfach ein bisschen die Lust daran, ja, beziehungsweise die Lust ist da gekommen, auch einfach mal mehr selbst zu machen und nicht immer zu Fertigprodukten oder Tüten.
Ja.
Mix.
Spielt dabei auch eine Rolle, dass die Trainingspensum, ja, dein Pensum sich einfach erhöht hat jetzt durch den Umstieg auf die langen Strecken?
Ja, denke ich auch. Ich achte schon sehr darauf, dass ich sehr kohlenhydratreich esse. Also Nudeln und Kartoffeln stehen ja minimal alle 2 Tage bei mir auf dem Zettel. Aber auch nicht nur deswegen, auch einfach, weil ich es super gern mag. Und da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, ja, Kartoffeln oder Nudeln zu servieren.
Und gib uns mal noch so ein bisschen andere Tipps aus der Erfahrung des ambitionierten, vollberufstätigen Sportlers. Was sind Entspannungsprogramme? Hast du ein spezielles Regiment? Wie entspannst du dich? Wie rehabilitierst du? Also was hast du da spezielle Tricks oder Tipps, was du machst?
Ja, da bist du bei mir tatsächlich an der falschen Adresse, weil ich bin jemand, der überhaupt nicht still sitzen kann. Ich bin eigentlich immer unter Strom. Für mich ist eigentlich ein Dauerlauf nach der Arbeit das Regenerative. Also da kann ich wirklich den Kopf abschalten und ja, einfach die Seele baumeln lassen. Also ist klar, ich gehe auch super gerne irgendwo wandern, spazieren, aber einfach so mich irgendwo hinsetzen und ja, Yoga oder ähnliches zu betreiben, da bin ich komplett raus.
Aber was Besseres kann einem Langstreckler eigentlich gar nicht passieren, als dass er sagt, ich kann eigentlich meinen Sport am besten dazu nutzen, um mich zu regenerieren und abzuschalten von dem Job, den ich mache. Das ist ja eigentlich eine Traumwelt, oder?
Ja, ich glaube schon, dass es mir manchmal ganz gut tun würde, auch einfach mal die Füße stillzuhalten und einfach mal nichts zu machen und wirklich einfach mal den Beinen die Regeneration geben. Aber da bin ich dann halt, wie gesagt, anders gestrickt. Ich setze mich dann halt, wenn als Beispiel die Schienbeine oder Waden wehtun, dann aufs Rad und fahre eine Runde, weil es mir einfach Spaß macht und ja, ich dabei gut abschalten kann.
Jetzt sind wir noch früh im Jahr, aber welche Rolle spielt so das Rennradtraining oder das Alternativtraining in deinem Trainingsalltag?
Ja, also gerade, wie gesagt, wenn man Probleme mit den Schienbeinen oder mit den Waden hat, springe ich schon gerne mal aufs Mountainbike oder aufs Rennrad. Und wenn jetzt die wärmeren Temperaturen kommen und Corona es auch zulässt, gehe ich auch sehr gerne schwimmen oder halt Aquajoggen, was jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsdisziplinen gehört. Da gehe ich dann doch lieber schwimmen, aber ja, das ist dann doch schon ein ganz fester Bestandteil meines Alternativtrainings.
Nach den umfangreichen Stretching-Übungen, denn jetzt sind wir schon so ein bisschen im Kapitel angelangt, was niemand über Johannes Bessel wissen sollte, dass er nämlich auch ein ausgesprochen gerner Stretching-Fan ist, oder?
Ja, da habe ich dir leider zu viel verraten.
Das fand ich herrlich. Du hast letzte Woche da ganz offen zum Fotografen, zum Markus Vogel gesagt, als der gesagt hat, mach doch mal ein paar Stretching-Übungen, die du immer so machst. Da hast du dann ganz offen gesagt, da bist du bei mir an der falschen Adresse. Das fand ich herrlich offen und ehrlich. Ist aber so, ne?
Ja, ist tatsächlich ein Punkt, den ich weiß, dass ich den verbessern muss. Da merke ich auch tatsächlich, seitdem ich auf der Langstrecke bin, dass ich das echt ein bisschen vernachlässige oder ein bisschen mehr vernachlässige. Das steht bei mir aber auch ganz oben auf meiner Liste, dass ich da echt ran muss, weil das wirklich ein super wichtiges Thema ist und ich das auch immer öfter merke, dass echt manchmal die Beine früher zumachen als ja, als zu Zeiten, wo ich mich noch ausgiebig immer nach den Einheiten dann gedehnt habe.
Johannes, ich wünsche dir, dass deine Beine möglichst bald schnell zumachen und zwar dann, wenn du erstens ein Event gefunden hast, wo du dich qualifizieren kannst, über die Marathon-Distanz und wo du dich dann vor allen Dingen auch für die Paralympics qualifizieren kannst, die in diesem Jahr hoffentlich, ich drücke dir die Daumen, stattfinden werden. Aber ich bin mir sicher, auch ansonsten, du hast es ja gesagt, hast du auch Fernziele, auch sportlicherseits,
genau,
die dann auf dich warten. Ne?
Super, danke.
Und Johannes, jetzt geht's erstmal raus. Wie gesagt, wie war das? 10x200 Meter in?
Genau, 10x200 Meter in, ja, zwischen 32 und 34 Sekunden, glaube ich, steht auf dem Plan.
Okay. Naja, wer das gerade hört, wir können das ja morgen mal ausprobieren und wir geben uns mal plus 5 bis 15 Sekunden Zeitgutschrift. Johannes, hat super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und drücken dir alle Daumen. Wir werden dich verfolgen. Und wie gesagt, im Juni-Heft werden wir die tolle Reportage mit dir im Heft auch haben, mit den Fotos von Markus. Und dann drücke ich dir jetzt erstmal alle Daumen fürs Training, für die Wettkämpfe und für all das, was da kommt. Und ich sag auf jeden Fall bis bald.
Ja, super. Ich danke dir und freue mich schon auf die Reportage.
Das war also das Gespräch mit Johannes Bessel. Ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ihr hattet Spaß beim Zuhören bei dieser Folge in Kooperation mit Brooks. Und bevor diese Folge dann auch schon wieder zu Ende ist, noch der Hinweis, abonniert uns sehr gerne. Unser Podcast gibt's ja überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns auch eine Bewertung da bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und wenn ihr unseren Podcast mögt, dann empfehlt ihn doch auch gerne euren Freunden weiter. Was wir euch empfehlen, ist, auch gerne in 2 Wochen wieder einzuschalten. Dann gibt's die nächste Folge. Und bis dahin natürlich fleißig zu laufen.